Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur zweiten Folge unserer Sommerserie über die Stadt Frankfurt am Main. Jetzt befinden wir uns im Herzen der rekonstruierten Altstadt und im Hintergrund erhebt sich der berühmteste Balkon der Bundesrepublik. Es sind auch gemütliche Klänge zu hören. Denn das, was wir hier sehen, ist auch ein touristisches Zentrum der Lebensfreude und nicht nur ein Brennpunkt der Politik. Doch genug der einführenden Worte. Ich übergebe an den Spezialisten, an unseren Historiker Professor Christoph Mörgeli. Ja, Christoph, wir sehen da im Hintergrund das Frankfurter Rathaus. Ja, erzähl ein bisschen, was da das Interessante, das Spezielle ist.
Grüezi miteinander. Wir befinden uns im Zentrum der historischen Altstadt, auf dem Römerberg und hinter uns der sogenannte Römer. Für die Frankfurter ist das einfach ihr Rathaus. Es ist nicht einfach ein Gebäude, es sind drei, wie wir hinter uns sehen, historisch gesehen. Es wurden dann im Laufe der Zeit immer mehr, bis zu 11 Gebäuden. Und es wurde dann auch ein neues Rathaus errichtet ab 1900. Aber was wir hinter uns sehen, ist wirklich der gotische Teil dieses berühmten Rathauses, das politische Zentrum dieser Stadt Frankfurt, aber weit über die Stadt hinaus wirkend eben auch, weil hier die Kaiser empfangen wurden, die dann gewählt und gekrönt wurden im Dom.
Ist dieses Rathaus, nehme ich an, auch wieder aufgebaut worden, wie andere Gebäulichkeiten jetzt hier an diesem Platz? Oder hat das ungefähr in einer natürlich havarierteren Form den Zweiten Weltkrieg überstanden?
Nein, es ist praktisch vollständig zerstört worden, bis auf die massiven Pfeilergeschosse, ganz zu ebener Erde. Aber sonst ist das Rathaus, ist das Römer Gesamtkonstrukt zerstört worden und völlig kaputt gegangen. Man hat dann nach dem Krieg das relativ rasch wieder aufgebaut. Es gab Streit, soll man das ganz modern machen, soll man es völlig abtragen, soll man es rekonstruieren. Und da gab es auch verschiedenste Stimmen. Aber man hat sich dann doch für die historische Variante entschieden mit den bekannten Treppengiebeldächern und auch den spitzbogigen Fenstern, wie wir es hinter uns sehen.
Und im Innern ist das ein ganz modernes Gebäude oder atmet das auch ein bisschen den Geist noch dieser großen Historie?
Es ist zu weiten Teilen nicht mehr historisch. Es war damals eine doch recht verwinkelte Sache mit vielen komplizierten Gängen für diese Stadtverwaltung, für die verschiedenen Gebäude. Es wurde in der Tat dann natürlich völlig neu konzipiert, was die Räume betrifft. Das Einzige, was man eigentlich doch wieder hergestellt hat, ist der berühmte Kaisersaal. Hinter uns neben der Fassade natürlich dieser Kaisersaal mit den Porträts der römisch-deutschen Könige und Kaiser, die Mitte des 19. Jahrhunderts angefertigt wurden, die man zum Glück ausgelagert hat und die den Krieg überstanden haben.
Also das wäre der Saal hinter dem Balkon, nehme ich an, mit den prächtigen Fenstern da hoch aufschießend und den Fahnen davor.
In der Tat, und der Balkon ist wirklich berühmt. Da hat nicht nur Königin Elisabeth von Großbritannien heruntergewinkt, sondern auch jeweils die erfolgreiche deutsche Nationalmannschaft, wenn sie zum Beispiel Weltmeister wird.
Die wichtigsten Ereignisse, die wir mit diesem Rathaus in Verbindung bringen, was sind die?
Die Stadt hat eigentlich schon im 14. Jahrhundert zu Beginn bereits die Erlaubnis vom Kaiser erhalten, ein neues Rathaus zu errichten. Das alte wurde immer beengter. Das war ungefähr da, wo sich heute der Turm des Doms erhebt. Und man konnte hier Bürgerhäuser erwerben. 1405 wird dieser Grundbestand dann von zuerst zwei Gebäuden zum Rathaus ausgebaut. Es kommt dann ein weiteres dazu. Es ist eben vor allem der Römer und es ist der Goldene Adler. es wird dann eine Dreiheit und es kommen dann ständig noch weitere Räumlichkeiten und Gebäude dazu, denn die Verwaltung wächst. Es waren auch Wohnungen drin, es waren Archive drin, es waren die Sitzungssäle natürlich, die man auch immer prächtiger ausgestaltet hat. Und für die wachsende Stadt, die eben 10.000, 20.000, 30.000 Einwohner hatte bis zum 18. Jahrhundert, wurde dann auch wirklich eine größere Verwaltung nötig.
Warum der Name Römer?
Der Name Römer geht sicher zurück auf die Römerzeit, weil man weiß natürlich, dass die Römer schon hier waren. Vor allem aber hieß eben das Haus, das man erwarb, Haus zum Römer. Und so ist das geblieben, Römerberg für das Quartier und eben Haus zum Römer für das Rathaus. Bis heute der politische Mittelpunkt der Stadt. Wir sehen natürlich nicht alles hinter uns, aber auch heute noch ist dies der Ort, wo der Oberbürgermeister residiert, wo auch eben die Stadtverordnetenversammlung sich trifft, also das Stadtparlament und auch der Magistrat, der Stadtrat.
Interessant ist ja auch aus schweizerischer Perspektive, dass hier an diesem Rathausplatz, in diesem Rathaus die Monarchie, aber eben auch das bürgerliche Deutschland interagiert haben. Nicht wahr? Du hast es gesagt, da sind die Kaiser aufgetreten, haben sich auch krönen lassen, haben dann vermutlich da die Huldigungen entgegengenommen auf dem Balkon. Heute die neuen Kaiser sind die Fußballkaiser. Kannst du dazu etwas sagen? Das Verhältnis von Monarchie und Bürgertum am Beispiel der Stadt Frankfurt, vielleicht auch etwas verglichen mit der Schweiz. Wir hatten ja in dem Sinn keine Könige, wir hatten zwar auch Reichsstädte, glaube ich, also Städte, die da im Deutschen Reich damals einen Sonderstatus hatten, aber das ist ja hier etwas anders gelagert. Was ist da das Wesentliche?
Seit den 1370er Jahren ist Frankfurt eine freie Reichsstadt, also eine bürgerliche Republik in dem Sinne. Man hat entsprechende Fehden mit dem Adel hier rundherum, aber man hat eben auch immer den Adel gerne empfangen. Der Adel hat eine Prachtentfaltung hier natürlich veranstaltet und da gab es für das Bürgertum nicht nur einiges zu bestaunen, sondern auch einiges zu verdienen. Man musste ja die Leute unterbringen, standesgemäß. Und dieses Zusammentreffen von Bürgertum und Adel ist in der Tat sehr faszinierend. Übrigens auch das Zusammentreffen von Protestantismus, wie es eben Frankfurt eingeführt hat als Glaubensrichtung, und dann auch dem Katholizismus, wie eben die Kaiser eigentlich ein Bekenntnis hatten. Das waren ja dann vor allem in neuerer Zeit die Habsburger. Und das hat man zusammengelegt. Die Frankfurter waren schlau, die haben die Katholiken nie geplagt. Das wäre nämlich nicht günstig gewesen, sowohl für die Messe, die hier einen großen Namen hatte, wie eben auch als Kaiserkrönungsstadt. Das wäre natürlich abträglich gewesen, wenn man hier den Katholizismus vertrieben hätte.
Warum haben sich Städte wie Frankfurt nicht deutlicher aufgelehnt gegen die Monarchie? Warum sind bürgerliche Traditionen dann erst viel später gekommen als beispielsweise in der Schweiz? Ich weiß, man kann ja Länder so aufs Grobe nicht miteinander vergleichen, aber trotzdem, was nehmen wir da mit? Was sind da die wesentlichen Unterschiede in der politischen Entwicklung?
Die Reichsstädte und deren Bürgertum mussten sich mit dem Adel irgendwie vertragen. Es ging nicht anders. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass eine Stadt wie Frankfurt nicht eine reine Zunftstadt ist, wie wir das kennen, zum Beispiel von Zürich oder Basel oder Schaffhausen, sondern da ist wirklich ein Patriziat, das herrscht. Natürlich gab es Auseinandersetzungen, wie überall in den Reichsstädten, zwischen Zünftern, den Handwerkern und dem Patriziat. Das waren doch vor allem Handelsherren oder Rentiers, die von ihren Renten leben konnten. Aber es waren doch natürlich Patrizier und deren Lebensgestaltung und Lebensauffassung richtete sich natürlich nach oben, nach dem Adel.
Es heißt ja, Deutschland, auch im Vergleich zur Schweiz, sei etwas staatsgläubiger, obrigkeitshöriger, die monarchische Tradition wird erwähnt. Aber man muss vielleicht doch erwähnen, und das wäre meine nächste Frage, dass ja die Monarchie in Deutschland auch wieder eine spezielle Monarchie war. Du hast es angetönt, die Kaiser mussten sich ja wählen lassen. Es war eine Wahlmonarchie gewissermaßen, also eine aristokratische Gesellschaft mit demokratischen Elementen.
Das kann man so sagen. Natürlich waren es die Kurfürsten, es war nicht irgendwie die Bevölkerung, die hier gewählt hat. Es waren die sieben Kurfürsten ursprünglich, die vier Weltlichen und die drei Geistlichen. Die Geistlichen waren die Erzbischöfe von Mainz, Trier und Köln. Und die Weltlichen waren dann die Kurfürsten von Brandenburg, von Böhmen, auch von der Pfalz. Und so gesehen haben diese Kurfürsten natürlich eine wichtige Wahl vollzogen. Es kommen dann im 17. Jahrhundert noch zwei weitere Kurfürsten hinzu, nämlich jene von Bayern und jene dann von Braunschweig-Lüneburg.
Ich möchte das einfach, also ich habe das herausgepickt, weil zum Beispiel die französische Monarchie, sein Sonnenkönig, der Ludwig XIV., gut, er war kein Kaiser, aber der hat sich jetzt auch nicht wählen lassen, auch nicht von anderen Aristokraten. Also das verkennt man vielleicht etwas auch in der Betrachtung Deutschlands, dass eben unter den Monarchien, wie würdest du das einschätzen, Deutschland noch die demokratischste war?
Das könnte man sagen, und die Macht ist eben auch sehr viel mehr verteilt. Dieser Absolutismus hat sich zwar in den einzelnen Fürstentümern streckenweise durchgesetzt, aber doch nicht in dem zentralistischen Sinne, merkantilistischen Sinne, wie das dann in Frankreich geschehen ist. Also so gesehen war die Entwicklung in Deutschland tatsächlich etwas maßvoller. Frankfurt hat sich nie völlig distanziert von Österreich beispielsweise. Das ist dieser Stadt dann im 19. Jahrhundert etwas zum Verhängnis geworden im Rahmen der Bismarckschen Einigung und der preußisch-österreichischen Kriege hat Frankfurt eben zu Österreich gehalten und hat dadurch 1866 die Reichsfreiheit verloren und wurde gewissermaßen Preußen angegliedert. Das war für die Frankfurter ein schmerzliches Erlebnis.
Wir werden auf die bürgerliche Revolution von 1848, den ganzen Liberalismus, noch zu sprechen kommen. Aber trotzdem eine Frage, welche Rolle spielte der Römer, spielte dieses Rathaus eigentlich bei dem damaligen Versuch, die Monarchie zu stürzen und eine demokratische Republik aufzustellen?
Da war der Römer nicht so entscheidend. Er ist wirklich entscheidend bei den Kaiserwahlen, weil hier Verhandlungen stattfinden und nach der Krönung dann auch das Kaisermahl traditionell im Römer stattgefunden hat. Im 17. und vor allem auch 18. Jahrhundert wurde dann auch dieser Römer prachtvoll ausgebaut. Man musste ja natürlich standesgemäß diesen Herrschaften irgendwie begegnen können. Im 19. Jahrhundert fällt das dann alles etwas in sich zusammen. 1806 ist es ja Schluss mit dem römisch-deutschen Reich und dieser Römer, dieses Rathaus ist etwas zerfallen. Bis dann nach dem Deutsch-Französischen Krieg wieder etwas Geld im Lande war, natürlich auch durch die brutalen Reparationszahlungen, welche die Franzosen leisten mussten. Und man konnte dann tatsächlich dieses Rathaus etwas neu gestalten und wieder ausbauen. Man hat es zum Glück nicht allzu üppig gemacht. Kaiser Wilhelm II. Hätte eine sehr üppige Fassade gerne gesehen, wie das damals bei den Rathäusern war, neugotisch beispielsweise München und andernorts. Und hier hat sich dann doch eine maßvollere gotische Haltung durchgesetzt, was schön ist. Es wurde auch der Glockenturm erhalten vom beginnenden 18. Jahrhundert und dann eben diese schöne Balustrade, dieser Balkon neu eingebaut.
Ja, was gibt es sonst noch zu sagen über diesen Römer? Wir haben in der Geschichte geforscht, jetzt vielleicht zur Gegenwart noch etwas. Welche Rolle spielt dieses Rathaus heute? Ist das einfach ein ganz gewöhnliches Rathaus, wie ein Gemeindehaus in der Schweiz? Vielleicht dazu noch ein paar Bemerkungen.
Es ist sicher mehr. Es ist ein absolutes Wahrzeichen von Frankfurt und seit dieser Platz auch durch andere historische Gebäude noch wieder ergänzt wurde, glänzt das wirklich in wunderbar neuem Licht und Glanz. Wir haben neben uns auch den Gerechtigkeitsbrunnen und die alte Nikolaikirche ist ebenfalls hier in der Nähe. Also das ist wirklich etwas ganz Besonderes, auch wenn die demokratische Auseinandersetzung hier stattfindet, obwohl manches sich auch verlagert hat, natürlich ins Rathaus, das 1900 gebaut wurde und ebenfalls wieder errichtet wurde. Das war dann im eher moderneren Stil damals und heute natürlich auch einiges zweckmäßig umgestaltet. 1933 hat übrigens natürlich das Rathaus ein Stück weit die demokratische Funktion verloren, weil sowohl der Magistrat wie eigentlich die Bürgerversammlung dann nicht mehr getagt hat. Das war dann wirklich eine Diktatur.
Welche Rolle spielte Frankfurt eigentlich in der nationalsozialistischen Zeit? War das ein Zentrum des Nationalsozialismus hier in Deutschland oder ist das aufgrund der bürgerlich-republikanischen Traditionen anders dann herausgekommen? Kannst du dazu noch etwas sagen?
Ich glaube nicht, dass man Frankfurt als Zentrum des Nationalsozialismus bezeichnen kann. Im Gegenteil, es gab hier überdurchschnittlich viel Widerstand. Da war einerseits das breit gelagerte liberale, auch besitzende Bürgertum, die eben viel gemacht haben, auch industriell hier. Da waren sehr wohlhabende jüdische Bevölkerungsteile auch, die natürlich dann vertrieben wurden. Und da war eine starke Sozialdemokratie durch die Industrie. Und die ganze bürgerliche Tradition dieser freien Reichsstadt hat eigentlich doch verhindert, dass man mit hundertprozentiger Zustimmung den Nationalsozialismus hier begrüßt hat. Natürlich war es dann in der Diktatur die Mehrheitsmeinung, es ging ja auch nicht anders.
Wollen wir noch etwas zu den anderen Gebäuden hier an diesem schönen Rathausplatz sagen oder kommen wir in einer anderen Sendung noch darauf zu sprechen?
Nein, man könnte jetzt darüber reden. Also als ich das erste Mal hier war, sah das noch wirklich ganz anders aus. Da waren noch viele Nachkriegsgebäude, sehr, sehr spröd und mit glatten Fassaden und modern. Und hier hat man doch mit dem Aufbau und Wiederaufbau von etwa gut 30 Gebäuden einen alten Glanz dieses Frankfurts zurückerhalten. Und es ist wirklich ein Genuss, hier zu stehen, bei diesem Zentrum mit diesen sicher auch vielen Besuchern. Denn nach wie vor ist das Rathaus ein Anziehungspunkt, was vor allem den Kaisersaal betrifft, der wiederhergestellt ist. Und es ist natürlich auch Ort der Trauungen. Trauungszeremonien finden hier statt und darum haben wir auch hinter uns Musik und entsprechende Festlichkeiten gesehen.
Ich mache mal schnell einen Kameraschwenk hier auf die gegenüberliegende Seite, wenn mir das gelingt. Versuche das einmal zu drehen. Ist jetzt natürlich nicht ganz waagrecht ausgezirkelt hier. Ich bitte das zu verzeihen. Aber wir sehen hier also wirklich originalgetreu, zumindest auf den ersten Blick, die Rekonstruktion. Und dann hier etwas neuere Gebäude, die einen aus der Nachkriegszeit vielleicht daran erinnern, vor allem die oberen Geschosse, für alle, die man eine Modelleisenbahn gebaut haben, im Fallerstil fast schon diese Häuschen und die anderen dann tatsächlich im klassischen noch Fachwerkstil früherer Zeiten. Ja, Christoph, ein Rundblick hier, das Zentrum der Altstadt. Sollte man nicht eigentlich diese wunderschönen deutschen Städte allesamt wieder im alten Stil aufbauen. Das wäre ja auch, ich würde mal sagen, angesichts der etwas serbelnden deutschen Wirtschaft ja ein raumgreifender Steilpass gewissermaßen in eine touristische Zukunft, weil wenn ich mir da so die Leute anschaue, die scheinen jetzt nicht mit Messeinstrumenten zu schauen, ob jetzt diese Hausfassaden wirklich so alt sind, wie sie aussehen.
Das ist halt immer eine umstrittene Sache. Manche lehnen das ab, das sagen, das ist Disneyland, das ist unecht, das ist auch der Geschichte nicht Gerechtigkeit widerfahren lassen. Da kann man verschiedene Ansichten vertreten. Ich persönlich finde es durchaus schön und bemerkenswert, dass hier einiges an alter Bausubstanz wieder rekonstruiert worden ist. Man hat auch wunderbare Aufnahmen noch vom 19. Jahrhundert, sodass das einigermaßen gelingen könnte. Aber die ganze Altstadt ist wahrscheinlich nur schon vom finanziellen Aufwand her doch illusorisch, das wieder aufzubauen, originalgetreu. Und man müsste dann auch noch die Bewohner haben und die Mieter. Und wir dürfen es auch nicht ganz idealisieren. Es gab gab natürlich im alten Frankfurt ausgesprochen dunkle Winkel, ärmliche Quartiere, uralte Häuser, und im Schatten dieser Häuser haben die Kinder gespielt, waren unterernährt, hatten schlechte hygienische Bedingungen, große Kindersterblichkeit und so weiter. Also ganz alles so ideal war es dann doch nicht im alten Frankfurt.
Also der absolute architektonische Revisionismus wird hier nicht gepredigt, meine Damen und Herren. Lieber Christoph, ich danke für die Ausführungen. Ein letzter Blick auf den Römer hier an diesem prächtigen Platz mit auch sommerlich schönem Wetter. Wir danken für die Aufmerksamkeit und freuen uns, wenn Sie dabei bleiben. Morgen geht's weiter mit diesen Spezialmeilensteinen, jetzt nicht nur der Schweizer Geschichte, sondern der europäischen, ja der Weltgeschichte. Geschichte hier am Beispiel der deutschen Handelspolitik und Kulturstadt Frankfurt am Main.